Lieber Herr, mach du unser Herz hell durch deinen Geist und dein Wort. Amen. Gott hat ja so besondere Orte, wo er Menschen miteinander verbindet. Ich habe immer gedacht, das ist Jerusalem. Jetzt seit heute Morgen weiß ich, dass Staudernheim auch dazu gehört. Ja, soll es um das gehen, was uns mit Gott verbindet, nämlich um den Heiligen Geist. Es war vor einigen Jahren auf einer Bergtour, die ich mal gemacht habe, in den Walliser Alpen. Und wenn man auf einen großen Berg geht, da geht man früh los. Es war also stockdunkel und wir sind von der Hütte los mit Stirnlampen gelaufen. Und dann ging es auf einem kaum sichtbaren Pfad durch felsige Blöcke. Und wir gingen so in einer Reihe. Man hat natürlich einen gewissen Abstand, jeder hat seine Lampe. Und auf einmal merke ich, dass mein Hintermann, dass er irgendwie immer wieder den Anschluss verliert. Und dass er nicht mehr weiß, wo es lang geht. Und da schaue ich ihn an, gucke mal zurück. Und ja, er sagt, er findet immer diesen Weg nicht. Irgendwas ist mit seiner Stirnlampe los, die funktioniert nicht richtig. Und dann leuchte ich mal so ein bisschen an ihm hoch und gucke ihm ins Gesicht. Und da sehe ich, der hat schon seine Gletscherbrille aufgezogen. Also die braucht er ja erst viel später. Und das war natürlich der Grund, warum er mit seiner durchaus gut funktionierenden Lampe nichts gesehen hat. Und wenn es schon bei so einer armseligen Stirnlampe darauf ankommt, dass ihr Licht nicht abgedunkelt wird, wie viel mehr gilt das für Gottes Geist, der doch unser Herz erleuchten will und uns Gottes Weg und Gottes Willen für unser Leben zeigen soll. Und davon schreiben Paulus und Timotheus im 2. Korintherbrief. Man sieht dort erst auf den zweiten Blick, dass der Text nicht nur was mit dem Dienst von Paulus zu tun hat, sondern vor allem auch etwas mit dem Heiligen Geist. Und als wir eben dieses Lied gesungen haben, O komm, du Geist der Wahrheit, da habe ich gedacht, das ist die Vorlage für diesen Text, beziehungsweise andersrum. Der Text des Liedes stammt aus diesem Text der Bibel. Weil wir uns an Pfingsten ja besonders an die Sendung und die Wirkung des Heiligen Geistes erinnern dürfen, passt also dieser eher ungewöhnliche Text aus dem 2. Korintherbrief sehr gut zu Pfingsten. Ich lese ihn mal vor nach Luther. Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, wörtlich der Gott dieses Zeitalters, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Lest euch zu Hause wirklich nochmal dieses Lied durch, O komm, du Geist der Wahrheit. Da sind verblüffende Übereinstimmungen mit diesem Text zu finden. Ich habe nicht die klassischen 3, sondern 7 Punkte. Ich hoffe, ihr haltet so lange durch. Der erste ist, Gottes Geist macht dienstbereit. Paulus und Timotheus stellen noch einmal klar, was eigentlich ihr Auftrag ist und was sie dazu getrieben hat, in Korinth eine Gemeinde zu gründen. Jesus hat sie in seinen Dienst gestellt und das war vor allem bei Paulus ein ganz besonderer Akt der Barmherzigkeit Gottes. Das bestätigt er immer wieder in seinen Briefen, ganz besonders nochmal im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12, folgende, die ich mal nach der Basisbibelübersetzung lese. Dort schreibt er: Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. Dabei war ich früher ein Gotteslästerer, habe ihn verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt, aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Das Wort für Erbarmen oder Barmherzigkeit ist in der Bibel mehr ein Rechts- als ein Beziehungsbegriff. Es geht da weniger um Mitgefühl und um Mitleid, sondern es geht um einen juristischen Akt, um Begnadigung, um unverdienten Schuldenerlass durch den Richter und die damit verknüpfte neue Lebensmöglichkeit, die Befreiung zu einem neuen Leben. Das hat Paulus so erlebt und das spürt man auch immer wieder in seinen Briefen, wo er seine Bekehrung anklingen lässt. Paulus, der Ex-Tyrann, wird nämlich von Jesus nicht nur begnadigt, sondern gleich für den Dienst eingestellt. Paulus und Timotheus bzw. Luther nennen den Auftrag zur Verkündigung ein Amt. Darum, weil wir dieses Amt haben, schreibt Paulus. Das Wort verstehen wir heute kaum noch. In dem Zusammenhang verstehen wir es gerne ganz falsch. Das Amt vielleicht so etwas wie eine höhere Stellung. Wir denken vielleicht als Pfarrer an Pfarrer, als Beamte. Oder wir denken, in Berlin gibt es da so ein schönes Gebäude, das Bundestagsgebäude. Und wenn man da von der Spree aus drauf schaut, ist da so eine Glasfront und da geht so eine ganz lange Treppe hoch mit kleineren Absätzen dazwischen. Die geht diagonal durchs ganze Gebäude hoch. Die Berliner sagen dazu Beamtenlaufbahn. Ja, und ich finde, an sowas denkt man, wenn man das Wort Amt hört. Das ist irgendwie so eine Laufbahn, da ist man eingestellt und ja, Beamtendasein gilt in der Regel als nicht besonders spannend. Ich weiß, es gibt hier Leute, die haben sehr spannende Aufgaben als Beamter. Das ist also nur ein Vorurteil. Aber wenn man zurückkommt in den Text, wo von diesem Amt bei Luther die Rede ist, da steht eigentlich im ursprünglichen Text das Wort Diakonie, das Wort für Dienst. Deswegen heißen übrigens Beamte auch Staatsdiener. Also Beamte und Dienst, das hängt zusammen. Deswegen hat Luther gar nicht so Unrecht. Paulus und Timotheus verstehen sich als Diener der Verkündigung des Wortes Gottes. Und in dem Zusammenhang sprechen sie für uns eher überraschend, aber viel treffender von dieser Diakonie und nicht von einem Beamtenstatus. Diakonie ist für Paulus auch nicht auf soziales Engagement begrenzt. Diakonie besteht für Paulus auch darin, anderen mit dem Wort Gottes zu dienen, dem Nächsten zu dienen, indem wir praktische Hilfe leisten. Das ist ganz sicher ein Zeichen der Liebe, das Jesus gefällt. Aber genauso möchte er, dass wir den anderen auch mit Worten dienen, mit Worten von ihm, indem wir erzählen, was uns Jesus bedeutet. Wenn er uns gerettet hat, dann ist das doch etwas, was man weitersagen muss. Es behält doch sonst ausschließlich niemand für sich, wenn er von jemandem vom Tod errettet wurde. Das erzählt man doch überall weiter. Deswegen gehört es eigentlich zum Glauben dazu, dass man davon unbedingt weitersagen muss. Gottes Geist hält wach. Obwohl Paulus unglaubliche Strapazen in seinem Dienst für Jesus erlebt hat, wird er nicht müde, so schreibt er es hier. Er wird nicht müde, das Evangelium zu verkünden und andere von Jesus zu überzeugen. Seitdem ihm Jesus damals bei seiner Bekehrung die Augen geöffnet hat, ist er geistig und geistlich hellwach geblieben und er kann nicht irgendwie so christlich-geistlich vor sich hin dösen. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Wer vom Geist erfüllt ist, der ist wachgerüttelt und ist hellwach, auch in dem, was er tut und sagt. Gottes Geist will Offenheit. Auch das ist ein Punkt, der hier anklingt. Paulus hat erkannt, dass die Botschaft von Jesus ein Licht ist, das nicht gedämpft werden darf. Das hat ja Jesus selber schon gesagt, im Zusammenhang mit seiner guten Nachricht, dass man kein Licht anzündet und es anschließend unter einen Scheffel stellt, also unter eine Art Eimer mit ungefähr 8,7 Liter Inhalt, also das war ein Scheffel. Jesus sagt weiter, denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werden soll, und es ist nichts geheim, das nicht an den Tag kommen soll. Deshalb bedeutet Evangelisation, dass offen über alle Aspekte des Glaubens gesprochen werden muss, egal ob es irgendwem passt oder nicht. Da soll nichts verheimlicht und nichts verschleiert werden. Beim Evangelium gibt es nichts zu verstecken. Auch nicht die Tatsache, dass die Alternative eine Gerichtsbotschaft ist. Das hat auch Jesus nicht verschwiegen. Es gibt ja manche Christen, die zum Beispiel so ganz spezielle Lehren vertreten, wie die Allversöhnung. Und die meinen, man wäre ein Ochse, wenn man der Versöhnung aller Menschen mit Gott nicht glaubt, aber ein Esel, wenn man davon spricht. Aber schon an dieser Empfehlung kann man ablesen, dass hier irgendwas faul sein muss. Das hat ja nichts mit Offenheit zu tun. Das Evangelium muss komplett in all seinen Facetten verkündigt werden. Und das macht Paulus und Timotheus auch. Nur dann macht Gottes Geist auch standfest im Glauben. Nur wenn das ganze Evangelium verkündet wird, dann kann unser Glaube fest und widerstandsfähig werden. Und nur so wird in unseren Herzen weder ein Strohfeuer einer ersten Begeisterung abgefackelt, noch brennt da sowas wie ein gemütliches Lagerfeuer. Es soll ein kraftvolles, leuchtendes Feuer für Jesus sein. Das haben wir auch eben miteinander gesungen. Und damit es richtig brennen kann, braucht man das Wissen um Gottes Geschichte mit der Menschheit von Anfang an. Man braucht nicht nur Begeisterung, sondern auch Argumente für den Glauben. Paulus hat Jesus nicht nur bezeugt, er hat Juden und Griechen überzeugt. Das können wir in der Apostelgeschichte Kapitel 18 nachlesen. Und überzeugen, das bedeutet mehr als weitersagen. Es gehört dazu. Es heißt begründen und befestigen. Wer überzeugt ist, der ist auch fest im Glauben. Und damit tut Paulus genau das, was Jesus den anderen Aposteln vor seiner Himmelfahrt auch schon eingeschärft hat. Machet zu Jüngern und lehrt diese alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und dieses Halten, darum geht's. Festhalten, nicht einfach mal so ein kleiner, kurzer Hype, sondern es geht um eine dauerhafte Beziehung mit Gott. Es ist gut, viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und dazu entwickeln wir ganz tolle Ideen, auch hier in unserer Gemeinde. Ich finde das klasse, wie sich hier die Einzelnen von uns einbringen. Wir stecken da viel Kraft und Fantasie rein, und das ist gut so. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir klappen auch die Sonnenbrille runter und viel zu früh sehen wir nicht mehr, dass es weitergehen muss. Und da fehlt uns manchmal der Blick, den Paulus hatte. Es geht nicht nur um Aktionen, mit denen wir möglichst viele Menschen erreichen, also auf Jesus aufmerksam machen, sondern dass dem Erreichen das Bleiben im Glauben folgt. Mit Gemeindegründung war es für Paulus nicht getan. Gemeinde muss dauerhaft mit dem Wort Gottes verbunden bleiben. Und das ist auch der Grund für die Briefe, die er schreibt. Das ist der Grund dafür, dass er selbst noch als Gefangener Postboten in diese Gemeinde schickt mit bedeutungsschweren Briefen. Und was ist der Inhalt? Gottes Geist, was bewirkt er? Gottes Geist zeigt auf Jesus. Und Jesus nimmt auch den mit Abstand größten Teil in unserem Predigttext ein. Es geht um die Bedeutung Jesu für unsere Gotteserkenntnis. Und dazu springen wir nochmal in den Vers 4, der eigentlich negativ beginnt. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Und jetzt geht Paulus praktisch nahtlos über in ein Lob von Jesus Christus. Das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes und so weiter. Es beginnt negativ mit dem, was Ungläubige nicht sehen wollen und auch nicht sehen können. Es geht um Leute, die sich von scheinbar wichtigeren Dingen im Leben ablenken und blenden lassen, die bewusst nicht glauben wollen. Es sind diejenigen, denen die Botschaft von Jesus entweder, wie Paulus in seinem ersten Brief schreibt, ein Ärgernis oder eine Torheit. Wer nach Gott sucht, aber Jesus ablehnt, weil ihm die Sache mit dem Kreuz vielleicht ärgert oder dem das mit dem Mensch gewordenen Gott nicht in den Kopf gehen will, der wird vergeblich nach einer guten Nachricht bei Gott suchen. Es geht nichts an Jesus vorbei. Ob es uns passt oder nicht, ein Evangelium von Gott an uns ohne Jesus gibt es nicht. Und deswegen geht Paulus immer wieder in die Vollen. Wenn er von Jesus schreibt, dann merkt man ihm seine Begeisterung ab, das spürt man ihm ab. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Das ist eigentlich ein doppeltes Dienen, was er hier erwähnt. Sie dienen Jesus und sie dienen den Menschen, denen sie das Evangelium verkündigen. Und dann fährt er fort in Vers 6, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das ist so ein typischer Paulus-Satz. Jesus' Botschaft, kurz und knackig, dichter komprimieren kann man das kaum noch. Und außerdem spricht Paulus in diesem Abschnitt scheinbar beiläufig und doch unübersehbar die Dreieinigkeit Gottes an. Jesus, der Sohn, zeigt uns Gott, den Vater, durch sein Ebenbild und erleuchtet unser Herz. Paulus schreibt hier zwar nicht ausdrücklich, wie unser Herz erleuchtet wird oder durch wen, aber natürlich ist es auch hier der Heilige Geist, der das Herz erleuchtet. Und dann sagt er über Jesus wichtige Dinge aus. Er ist das Ebenbild Gottes, das Ebenbild, was wir Menschen nicht auf die Reihe gekriegt haben. Dazu waren wir bestimmt und von Anfang an haben die Menschen kläglich versagt. Von Anfang an, von Adam an. Jesus ist herrlich. Er ist herrlich, weil er in seiner Person als Mensch die Herrlichkeit Gottes vollkommen widerspiegelt. Und deswegen muss jeder, der die Herrlichkeit Gottes sehen will, Jesus anschauen. Und je länger und intensiver, umso besser. Denn wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus in Johannes 14. Das ist keine Überheblichkeit von Jesus, sondern das ist sozusagen Gottes Sehhilfe für uns. Jesus ist nicht nur herrlich, er ist auch der Herr, ein guter Herr, ein barmherziger Herr, ein Hirte, der das Beste für die Seinen im Sinn hat. Und Jesus beutet dabei seine Diener nicht aus, sondern er baut sie auf. Er baut uns auf und schenkt uns ein neues erfülltes Leben in seiner Nachfolge. Wer wie Paulus sein Knecht sein darf, wird deshalb nie bedauern, dass er nicht mehr sein eigener Herr im Leben ist. Aber genau hier regt sich jetzt der Widerstand. Das ist etwas, was uns selber nicht so ganz passen will. Wir wollen selbstbestimmt leben. Und es gibt einen, dem das auch überhaupt nicht passt, wenn Jesus die Führung im Leben von Menschen übernimmt. Dem es nicht passt, wenn Gottes Geist Menschen erneuert. Und Paulus nennt ihn den Gott dieser Welt. In Vers 4. Es gibt Widerstand vom Gott dieser Welt. Wer ist dieser Gott dieser Welt? Warum nennt ihn Paulus so? Ich denke, dass hier nicht direkt der Satan gemeint ist, sondern sein Vermittler. Paulus verwendet die Formulierung Gott des Äons oder Gott des Zeitalters. Wir könnten das heute ziemlich treffend mit Zeitgeist übersetzen. Und dieser Zeitgeist, der kommt, egal zu welcher Zeit in der Geschichte, immer unauffällig und relativ beliebt daher. Der Zeitgeist ist immer etwas, was positiv klingt und auch sein will, erscheinen will. Und trotzdem verführt und verblendet er die Menschen mit Meinungen, die nicht immer gut sind, sondern die vor allem mehrheitsfähig sind. Der Gott dieser Welt ist vielleicht die Anerkennung, ist das Statussymbol. Beides fördert eine Gesinnung von Egoismus, Geltungssucht und Raffgier, die die Menschen verblendet, was auch uns verblenden will und was uns von Jesus wegtreibt. Der Zeitgeist verdunkelt Gottes Wahrheit und verhindert die richtige Gotteserkenntnis. Noch viel mehr wie diese blöde Sonnenbrille da bei der Bergtour. So will der Teufel versteckt im Hintergrund von Jesus wegziehen. Er will nicht nur, dass wir ein bisschen abhängen, sondern dass wir ganz auf den falschen Weg abbiegen. Er will aus suchenden Menschen Ungläubige machen. Er will sogar aus Gläubigen Ungläubige machen. Und wie gut, dass Gottes Geist hier die stärkere Kraft ist. Da springen wir nochmal zurück in den Vers 2. Paulus und Timotheus erteilen hier dem Gott dieser Welt eine klare Absage. Das geht nur, weil ihnen Gottes Geist die nötige Kraft dazu gibt. Wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Die zwei wollen also nichts mehr zu tun haben mit dem, was Gottes Geist entgegensteht, wie Verschleierung, Hinterlist und Fälschung der Worte Gottes zugunsten eigener Interessen. Und nur wenn sie vom Geist Gottes statt vom Gott dieser Welt geprägt sind, können sie Jesus auch glaubhaft verkündigen. Und natürlich gilt es auch genauso für uns heute. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Paulus schreibt zu Recht von Erleuchtung. Und das ist mit Sicherheit kein Abklatsch einer buddhistisch verstandenen Erleuchtung. Dort versucht sich der Mensch nämlich selbst zu erleuchten, indem er sich in sich hinein versenkt und in sich ein Licht sucht, von dem wir wissen, dass es das ohne Jesus nicht geben kann. Als Sünder haben wir nämlich prinzipiell ein dunkles Herz. Die Sünde ist wie eine super dunkle Sonnenbrille, die Gottes Licht nicht durchlassen will. Und das übersieht der Buddhist genauso wie der Humanist. Wir können uns nicht in uns selbst versenken und endlos meditieren, so viel wir wollen. Wir können uns den ein oder anderen spirituellen Lichtschimmer vielleicht einbilden, aber das Herz bleibt ohne Jesus dunkel. Es wird nur hell, wenn uns Jesus diese Brille, diese Sündenbrille runterreißt. Und dann ist Erleuchtung des Herzens keine Einbildung mehr, sondern Realität, weil er will, dass uns der Heilige Geist dauerhaft mit ihm verbindet, so wie er es mit Paulus und Timotheus getan hat. Ich freue mich über den Heiligen Geist, weil er mich bereit macht, Jesus zu dienen, weil er mich wachrüttelt und wach hält, weil er mir hilft, offen und so klar und verständlich wie möglich von Jesus zu reden. weil er mir hilft, dass mein Glaube fest bleibt. Weil er mich mit Jesus verbindet und mir die Herrlichkeit Gottes immer wieder neu zeigt. Deswegen soll uns nicht der Gott dieser Welt die gute Sicht nehmen, sondern Gottes Geist soll sie uns schenken und unser Herz endgültig ausleuchten. Amen.